zu führen. Wenn ihr stärker wie Jesus gesinnt seid, dann werdet ihr auch das Problem der Streit und der Zwietracht unter die Füße bekommen. Deshalb zuerst einmal 1 bis 4. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eine Sinne seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut einer achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Und dann kommt ihm hinterher der Vergleich mit Jesus Christus. Er beginnt hier, wie Paulus das häufig tut, indem er die positiven Dinge der Gemeinde erstmal aufzählt, was da so läuft. Denn wenn ihr hier seid, ist nun bei euch. Und jetzt seht ihr auch, was denn schon alles in der Gemeinde vorhanden ist. Und was er hier positiv in der Gemeinde in den Vordergrund stellt, das kann uns natürlich herausfordern, zu fragen, ist in unserem geistlichen Leben, ist bei uns in der Gemeinde das, was er hier aufzählt, denn auch vorhanden? Also zuerst einmal, ist bei euch Ermahnung in Christus? Also scheinbar gab es in der Gemeinde eine klare Ausrichtung auf Jesus Christus. Und man hat sich auch nicht davor gescheut, einmal die Schwachpunkte im Leben anderer Christen anzusprechen. Es wurde darauf hingewiesen, hier ist was in deinem Leben nicht in Ordnung. Und zwar nicht aus selbstsüchtigen Motiven, scheinbar, sondern, wie wir hier lesen, Ermahnung in Christus. Also nicht Ermahnung aus menschlichen Überlegungen, du müsstest deine Freizeit anders gestalten, du darfst nicht Fan von diesem Fußballverein sein oder diese Musik hören, weil mir das nicht passt. Diese Art von Korrektur ist damit nicht gemeint. Sondern die Korrektur, wo man verglichen hat, das ist der Anspruch Jesu und das ist die Realität in deinem Leben und da musst du korrigiert werden. Und dieses Ermahnung in Christus kann natürlich mehrerlei bedeuten. Das kann bedeuten, dass derjenige, der ermahnt in Christus ist und das dann in Christus tut. Das heißt, Jesus umgibt mich ganz, was dafür spricht, dass es eben nicht menschlicher Zeitgeist ist, der mein Denken bestimmt, dass es auch nicht eigensüchtige Motive sind, ich korrigiere den anderen, um besser dazustehen, um den anderen fertig zu machen, sondern ich bin in Christus. Und dieses in Christus kann sich natürlich auch auf die Ermahnung selbst beziehen, dass eben nur ermahnt wird, was Jesus Christus nicht entspricht. Also wie gesagt, alle Geschmacksfragen, die sind dabei ausgeschlossen. Die Theologen der Vergangenheit, die nannten Geschmacksfragen auch sogenannte, die nannten das Adiaphora, ein Fachwort eben dafür. Das bedeutet die Dinge, die Gott uns freigestellt hat. Es gibt eben in unserem Leben Dinge, die Gott uns freigestellt hat. Beispielsweise, welche Farbe dein T-Shirt heute Morgen hat. Das ist nicht biblisch festgeschrieben. Jetzt könnten wir natürlich irgendwelche großen Theorien darüber aufbauen. Nur diejenigen, die weiß tragen, das ist richtig, weil weiß die Farbe der Reinheit ist und die Farbe Gottes und Gott leuchtet ja wie das Licht. Das wäre aber alles Quatsch. Nicht? Also in der Bibel, ich meine, dass Gott wie das Licht leuchtet, steht ja in der Bibel, aber dass wir deshalb weiße T-Shirts tragen müssen, das steht in der Bibel nicht. Also solche Sachen sind da nicht festgeschrieben. Wie viel Klöße du zum Mittagessen gibst, wenn es welche gibt, oder Nudeln oder sonst was, steht erstmal auch nicht in der Bibel prinzipiell drin. Ob du nur als Vegetarier lebst oder nicht, das steht da nicht drin. Ob du lieber Orgel hast oder Schlagzeug im Gottesdienst, steht da auch nicht drin. Was weiß ich, ob du morgens deine stille Zeit um 6 machst oder abends um 10 oder mittags um 12, das steht auch so in der Bibel nicht drin. Das sind dann so Adiaphora, nicht? Das sind also Sachen, die sind nicht hundertprozentig festgelegt, aber andere Dinge in der Bibel, die sind festgelegt und da brauchen wir auch immer wieder Ermahnung von Gott direkt selbst oder hier von uns untereinander. Und deshalb ist bei euch Ermahnung in Christus, nicht eigene süchtige Motive, sondern aus der Motivation von Gott aus der Beziehung, die Christen mit Gott erleben. Dann ist Trost der Liebe, wird dort als nächstes beschrieben. Trost der Liebe hat ja Paulus selbst erfahren. Nämlich die Gemeinde liebt ihn, jetzt ist er in der Situation der Gefangenschaft und sie trösten ihn. Und Trost heißt hier nicht nur einfach zuzusprechen, es wird schon mal wieder besser und ach du armer Kerl, wie schlecht geht es dir. Sondern die haben ganz praktisch versucht, als Auswirkung ihrer Liebe ihm in seiner Notlage zu helfen. Also wenn hier steht Trost der Liebe, dann ist das auch eine, die handgreiflich wird, könnten wir sagen. Erstmal haben sie einen Mitarbeiter dahin geschickt, der ihm helfen sollte, die Erledigungen zu machen, die er selbst nicht tun konnte, weil er in Gefangenschaft war, der ihr auch mal zugehört hat, wie geht es ihm. Sie haben Geld mit hingeschickt, dass er sich Sachen kaufen konnte, weil er ja selbst nicht arbeiten konnte in der Zeit, wo er im Gefängnis gewesen ist. Also praktische Hilfe dabei. Trost der Liebe, also wir sehen, die sind nicht nur lehrmäßig gut drauf, dass sie daran festhalten, das sind die Ordnungen Gottes, sondern auch im praktischen Leben zeigt sich das bei ihm. Die Liebe in dem Leben der Gemeinde wird konkret. Es ist nicht nur eine Floskel, nicht nur ein Pflichtmitgefühl, was dann eben ausdrückt, naja, jetzt muss man halt irgendwas sagen, sondern etwas, was aus echter Liebe dann auch zu Taten der Liebe führt. Das ist das Zweite, was er hier positiv erwähnt. Und dann schreibt er, ist Gemeinschaft des Geistes. Scheinbar waren sie auch bezüglich ihrer geistlichen Ausrichtung, haben sie Gemeinschaft gehabt. Also das heißt, sie sind regelmäßig zusammengekommen. Sie haben sich untereinander, könnten wir sagen, geliebt in Philippi. Sie sind also nicht nur zum Sonntagmorgen zum Gottesdienst gekommen. Das sowieso nicht, weil ihr wisst wahrscheinlich, dass in der frühen Gemeinde am Sonntagmorgen gar kein Gottesdienst war. Was einfach daran lag, der Sonntagmorgen war ja ganz normaler Arbeitstag, nicht? Und da konnten die Christen ja nicht frei machen und dann sagen, also hier, du bist mein Sklavenhalter, also heute Sklavenhalter, komme ich nicht zu dir, heute habe ich Gottesdienst. Denn der Sonntag ist ja, wie ihr vielleicht wisst, erst von Konstantin dem Großen, so um 320 herum zum Feiertag erhoben worden. Vorher war das ganz normaler Arbeitstag. Das heißt, wenn man im jüdischen Umfeld wohnte, dann hatte man halt den Sabbat frei, aber das war halt der Sabbat und nicht der Sonntag. Und wenn man im römischen Umfeld lebte, dann gab es eine ganze Menge Feiertage, aber der erste Tag der Woche, nämlich der bei uns gefeierte Sonntag, war auch nicht frei. Also wie gesagt, sie hatten Gemeinschaft, meistens frühmorgens oder spätabends, eben vor der Arbeit, nach der Arbeit, immer wieder durch die ganze Woche hindurch. Und das hebt er hier positiv hinaus. Gemeinschaft des Geistes. Ihr seid alle danach bestrebt, euch vom Geist erfüllen zu lassen. Der Geist hat euch Begabungen in die Gemeinde gegeben, die ihr auch anwendet, damit die anderen zum Wachstum kommen. Und dann spricht er noch, in herzlicher Liebe und Barmherzigkeit. Also herzliche Liebe würde ich wiederum so auslegen. Hier ist Liebe, die nicht nur ein Wort ist, sondern die sichtbar wird im Handeln und im Reden der Philipper. Und Barmherzigkeit, ja, das kennen wir ja, Barmherzigkeit ist Diakonie, praktische Hilfe, dass sie den Leuten in ihren Notlagen weiterhelfen, so wie dem Paulus, so auch an anderer Ebene. Wir wissen, dass in der Verfolgungszeit der ersten drei Jahrhunderte gerade dieser Punkt, dass sie Diakonie geübt haben, geholfen haben in ganz praktischen Dingen, dass das viele Menschen überzeugt hat. Wir haben beispielsweise schriftliche Unterlagen darüber aus dem zweiten Jahrhundert, Verfolgungszeit. Und da sich selbst der römische Kaiser beschwert und sagt, es geht ja noch an, dass die für ihre eigenen Leute sorgen, also das heißt für die alten, kranken, Witwen, Waisen und so, aber die sorgen nicht nur für die, sondern auch für unsere. Ist ein Fall bekannt, Anfang des 2. Jahrhunderts ist eine Pest, die in Ägypten ausbricht. Und die normalen Römer, die da wohnen, bekommen Panik und die werfen ihre Angehörigen auf die Straße, wenn sich die ersten Anzeichen der Pest bei ihnen zeigen. Also die warten gar nicht, bis die tot sind, weil die ja wissen, da kann man sich anstecken. Also sobald du das Erste siehst, Handschuhe an und was weiß ich, die Kinder oder Vater, Mutter nach draußen auf die Straße geworfen. Und da kam dann irgendwann die Müllabfuhr, hab die Toten und Halbtoten mitgenommen und da hat man entweder noch gewartet, bis sie gestorben sind oder man hat sie gleich verbrannt. Also nicht unbedingt so angenehm. Und was haben die Christen getan? Die haben das nicht getan. Die haben ihre Angehörigen zu Hause gepflegt. Und nicht nur das, sondern die sind noch über die Straßen gegangen, haben gesehen, wer da noch lebte und haben die Leute noch mit eingesammelt, um die mit nach Hause zu nehmen und zu pflegen. Und jetzt könnt ihr euch natürlich sagen, ja, super Einsatz und tolle Sache. Ihr müsst allerdings auch wissen, die meisten dieser Christen, die das gemacht haben, sind dann hinterher auch gestorben. Nicht? Weil Christen ja nicht automatisch immun gegen Pest sind. Und selbst wenn sie noch so fromm sind, Gott nicht versprochen hat, okay, ihr pflegt die, zack, ihr bleibt gesund. Das war ja nicht der Fall. Sondern hier heißt das heißt auch Opfer bringen. Also Diakonie ist nicht nur aus dem Überfluss anderen etwas abgeben, sondern heißt Opfer bringen. Vielleicht selbst damit zu rechnen, mir geht es schlechter, wenn ich das tue, als wenn ich es nicht tun würde. Anderer Fall war, es war damals eifrig diskutiert, die Zahl der Kinder, wie das heute ja auch ist. Und damals war man so auf der Ausrichtung, so wenig Kinder wie möglich im Römischen Reich. Römische Staatsbürger, die hatten dann sogar vom Kaiser im 1., 2., 3. Jahrhundert Kinderprämien bekommen. Also das heißt, wenn du mehr Kinder bekommst, bekommst du finanziellen Zuschuss. wir merken, die waren ganz modern, die Römer schon, nicht? Also da hat sich vielleicht gar nicht so viel verändert. Denn es gab einen materiellen Wohlstand und die reichen Römer haben sich gesagt, warum soll ich mich mit Kindern belasten? Das ist ja nur mühsam. Ich kann nicht so viel ins Theater gehen, ich kann nicht so viel in den Zirkus gehen, ich kann mich nicht so einfach scheiden lassen, überall sind die Kinder im Weg. Und deshalb, die reichen Römer hatten wenige Kinder gehabt. Und wenn sie jetzt doch mal schwanger wurden, dann gab es Abtreibung. Das ist also auch keine moderne Sache, gab es auch damals schon. Da gab es irgendwelche ätzenden Einläufe, die man gemacht hat. Oder dann eben mechanische, so nicht auf den Bauch da rumzudrücken und solche Sachen. Wenn das alles nicht geklappt hat, dann hat das römische Recht immer noch einen Ausweg gelassen. Das ist genauso wie damals wie heute. Man hat nämlich gesagt, ein Kind ist erst dann schützenswertes Kind, wenn es von dem Vater der Familie als rechtmäßiges Kind akzeptiert worden ist. Also selbst ein Neugeborenes war noch nicht schützenswerter Mensch. Erst wenn der Vater gesagt hat, okay, das ist mein Kind, du bist jetzt also akzeptiert, dann warst du schützenswerter Mensch. Das ist etwas Ähnliches, was uns der Peter Singer heutzutage empfiehlt, australischer Ethiker, der momentan in den USA lehrt, der ja auch sagt, ein Kind, eigentlich ob es im Bauch ist oder nicht, das ist einfach bloß ein höher entwickeltes Säugetier. Und wenn es dann noch behindert ist, hat es erst gar kein Lebensrecht. Also da diese ganzen Regeln von Menschenwürde, das ist ja alles überflüssig, sagt er. So ähnlich waren die Römer damals auch. Und dann haben sie die Kinder entweder umgebracht, also ersäuft irgendwo in der Regentonne. Manchmal haben sie einfach draußen ausgesetzt, so auf dem Marktplatz oder sonst wo. Und was haben die Christen gemacht? Die sind dann des Nachts herumgelaufen und haben die ausgesetzten Kinder wieder eingesammelt. Und erstmal haben dann nicht Christen gesagt, wie blöd seid ihr, ihr macht euer Leben kaputt. Also sie sorgten nicht nur für ihre eigenen Kinder, sondern auch für andere. Und das war Zeichen der Diakonie, Zeichen der Barmherzigkeit, wie das hier steht. Ich könnte euch noch zahlreiche andere Beispiele nennen, wie da die ersten Christen das konkret ausgedrückt haben, aber das ist hier ein Zeichen. Und das fiel in einer kalten Welt, die in erster Linie, wo jeder nur an sich dachte, fiel das deutlich auf. Und deshalb nennt Paulus das auch hier. Also ist bei euch herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Barmherzigkeit natürlich untereinander, aber eben auch Barmherzigkeit zu den Menschen aus der Umgebung und das ist dann eben diese Diakonie. Das ist das Positive. Und jetzt kommt in Vers 2, da nennt ihr die Defizite, die es in der Gemeinde noch gibt und konzentriert sich insbesondere auf eine Sache. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Macht meine Freude vollkommen. Paulus fühlt sozusagen mit dem Zustand der Gemeinde. Es ist hier nicht die eigensüchtige Freude mit gemeint, wie meinetwegen kommt euer Kind heute Mittag zu euch und sagt, also wenn du willst, dass ich mich freue, dann kauf mir das oder das. Oder dann gib mir so und so viel Geld fürs Kiosk. Das ist damit ja nicht gemeint. Sondern hier ist gemeint, er identifiziert sich mit der Gemeinde, er leidet mit der Gemeinde, er empfindet mit der Gemeinde mit. Und jetzt will er sagen, auch wenn ihr noch geistlicher sein wollt, wenn ihr noch mehr so leben wollt, wie Jesus gelebt hat, das führt er ja nachher auch als Beispiel auf und sagt dann, so war Jesus gesinnt und so sollt ihr auch gesinnt sein, dann sucht nach dieser Einigkeit. Hier ist die Freude, die er empfindet, wenn jemand anders geistlich vorankommt. Sie tun nicht ihm einen Gefallen, denn Paulus hat davon ja erstmal nichts. Er ist in Gefangenschaft, ob die sich da streiten oder nicht, was interessiert ihn das? Ob, was weiß ich, die Mennonitengemeinde in Bielefeld im Streit ist oder nicht, was interessiert euch das? Ihr habt mit dem nichts zu tun, es ist nicht eure Gemeinde, ihr lebt nicht jeden Tag mit den Leuten und hier Paulus lebt mit denen ja auch nicht. Also dieses, wenn ihr meine Freude vollkommen machen wollt, ist diese selbstlose Freude darüber, dass jemand anders einsieht, was richtig ist und auch dementsprechend handelt. Und diese selbstlose Freude, die sollten wir auch im Hinterkopf haben, wenn wir mit Menschen sprechen, meinetwegen hier in der Freizeit. Da hast du mit jemandem zu tun und denkst dir, naja, da wäre was vielleicht nicht in Ordnung, soll ich das ansprechen, soll ich das nicht ansprechen? Und nehmen wir mal an, du sprichst jemanden an und der sieht hinterher, du hast recht, da muss ich was verändern. Dann kann es sein, dass du auch solch eine selbstlose Freude empfindest, weil du einfach merkst, ich habe dem anderen weiterhelfen können. Oder der andere hat etwas mehr von Gott erkannt, was für ihn gut ist, für seine Umgebung, Familie, Gemeinde gut ist. Aber nicht die Freude, weil ich etwas davon habe persönlich. Also und diese selbstlose Freude, die meint Paulus auch hier. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Eines Sinnes sein heißt nicht unbedingt in allem die gleiche Meinung haben. Aber wir könnten sagen, dasselbe Ziel haben, die gleichen Prämissen und Maßstäbe akzeptieren. Das ist also mit gleich eher gemeint. So die gleiche Grundlage, die gleichen Grundprinzipien, die wir anwenden. Ich habe vorhin ja schon darauf hingewiesen, es gibt diese Adiaphora, dieses Verschiedene, was ja erlaubt ist neben der Ermahnung, die wir in Vers 1 haben. Die Ermahnung sind die festen Maßstäbe Gottes. Die Adiaphora, das sind die freien Dinge, die wir entscheiden können. Und hier ist Einigkeit des einen Sinnes sein, hier diese Grundlage mit gemeint. Also ihr alle akzeptiert die Bibel und zwar nicht nur so, wie ihr sie deutet, damit sie euren Interessen entspricht, sondern dass ihr euch auch in Frage stellen lasst. Ihr akzeptiert diese Grundlagen, wie ein Christ sich verhalten sollte. Da kommt ihr später noch Demut und Selbstlosigkeit und all solche Sachen, die Jesus hat, die werden dann noch genannt. Das sollt ihr akzeptieren, also hier eines Sinnes sein. Und dann steht da auch noch nicht nur eines Sinnes, sondern gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig sei. Also dieses eines Sinnes meint jetzt nicht nur, dass wir sagen, okay, wir unterschreiben alle dasselbe Glaubensbekenntnis. Wir haben von unserer Gemeinde eine Gemeinderegel und das alles, was da drin steht, akzeptieren wir. Das wäre jetzt mehr, was wir noch als den Sinn, also den eines Sinnes sein betrachten, sondern hier hat es für ihn dann auch Auswirkungen. Nämlich die gleiche Liebe habt. Die gleiche Liebe, da wäre auch die Frage, ja, was ist denn eigentlich dann das Gegenteil davon? Also damit wir sehen, was meint er damit? Gibt es denn verschiedene Liebe? Ja, also was weiß ich, gibt es die, ja, wir können die sagen, gibt die christliche Liebe, es gibt die menschliche Liebe oder so. Meint er das damit? Ja, ich glaube, in erster Linie will er sagen, alle von euch sollten von der Liebe gekennzeichnet sein. Neben eurem Denken soll man diese Einheit des Geistes auch in euren Handeln sehen. Vorher sagt er ja schon, wir haben Barmherzigkeit und herzliche Liebe, das ist mehr die Diakonie, die praktische Hilfe. Jetzt soll man aber diese Liebe auch im praktischen Leben sehen, die sich in der Einheit der Christen untereinander zeigt. Jetzt wäre die Frage, wie drückt sich das aus? Habt ihr da Vorschläge? Gleiche Liebe habt. Wie könnte sich so Einheit des Geistes denn praktisch in Liebe äußern, wo wir miteinander umgehen? Habt ihr eine Idee? Okay. Ja, könnten wir sagen, das wäre so ein Zeichen der Liebe. Und die drückt sich jetzt wiederum aus, wie wir mit dem anderen sprechen oder eben nicht sprechen oder seine Bedürfnisse akzeptieren, mit hineinnehmen, solche Sachen zum Beispiel. Ja, noch was? Ja? Ja, also hier die gleiche Liebe von dem, der ermahnt und dem, der ermahnt wird. Und dann können die auch eher mal wieder zusammenkommen. Ja. Noch ein Beispiel. Na, Paulus hat ja sonst auch noch zwei Dinge, die er dann nennt, nämlich einmütig und einträchtig. Also das heißt, er will alles dieses, was ihm an, wo er denkt, den Philippern mangelt diese Einheit, das beschreibt er. Erstmal eines Sinnes, dann gleiche Liebe, einmütig und einträchtig. Also einmütig betrifft für mich noch mehr das Denken. Also das heißt, ihr sollt in eine Richtung denken. Wir würden das ja bezeichnen, da hat meinetwegen Ältestenkreis und der trifft einmütig eine Entscheidung. Das heißt, die sind jetzt ja eines Mutes, wir könnten sagen eines Sinnes, die ziehen zusammen an einem Strang, was jetzt solche Beschlüsse, Entscheidungen trifft. Das wäre hier das Ideal. Jetzt sollten wir nicht daraus ziehen, nur eine Ältestenentscheidung, die mit 100% getroffen wird oder Gemeindeentscheidung, die können wir umsetzen, das wird wahrscheinlich irreal sein. Dann wird eure Gemeinde wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren fast gar nichts entscheiden. Zumindest aus meiner Erfahrung gemeint, dass das nie zu erreichen, also fast nie zu erreichen ist. Aber hier ist ja auch das Ziel vor Augen. Das heißt, nicht erst, wenn das erreicht ist, ist die Gemeinde perfekt und ist das gut. Aber das sollte das Ziel sein. Das Ziel, nicht Kampfabstimmung, nicht jeder mit seinen Interessen versucht, die durchzusetzen, sondern möglichst auch hier, wenn da steht, einmütig sein, also diese Einheit in der Gemeinde, was nun das Denken angeht, zu fördern. Und einträchtig, das betrifft eher das Zusammenleben. Also im Zusammenleben soll eine Einheit da sein, die sich eben darin äußert, dass man sich häufiger mal sieht, dass man auch mal mit Leuten spricht, die nicht unbedingt immer nur derselben Interessen, die gleichen Interessen haben wie ich, auch nicht von der Persönlichkeit alle so sein müssen wie ich. Und neben diesem Positiven versucht er dann noch einmal zu beschreiben, wo der Schwachpunkt der Philipper ist, mit dem Negativen. Da schreibt er nämlich, tut nichts aus Eigensucht oder um eitler Ehre willen. Und dann eben kommt jetzt wieder das Positives. Also die Gefahr ist, wenn wir diese geistliche Liebe, diese geistliche Einheit nicht haben, dass wir Dinge aus Eigennutz tun oder um eigener Ehre willen. Das könnte jetzt auch der gegenwärtige Zustand der Gemeinde sein, weshalb er sie ermahnen muss. Natürlich kann Gott auch in einer Gemeinde, in der nicht alles ideal wird, segnen. Das merken wir gerade bei den Philippern. Also wir dürfen nicht den Eindruck haben, Gott kann erst segnen, wenn wir in allen Punkten total geistlich handeln. Diese Erkenntnis soll uns nicht dahin führen, dass wir sagen, ist ja gleichgültig, dann leben wir einfach so weiter. Das nicht. Wir sollen danach streben, deshalb fordert Paulus die Gemeinde auf, seid auch in diesem Punkt noch vollkommener, eure Einheit. Aber zum Glück segnet Gott trotzdem, obwohl sie diese Einheit noch nicht haben, sondern diese Streit und den Zwietracht bei sich haben. Also, sie haben Sachen aus Eigennutz. Wir haben ja in Kapitel 1 die gehört, die aus selbstsüchtigen Motiven das Evangelium verkündigen. Hier gab es scheinbar auch solche Leute in der Gemeinde in Philippi. Also die hatten eigene Interessen dabei. Materiellen Vorteil, weil sie vielleicht einen besonderen Posten bekommen haben, Unterstützung der Gemeinde bekommen haben. Wahrscheinlich aber noch eher ideellen Vorteil, dass sie ein bestimmtes Ansehen gehabt haben. Dass hier eben ein Ansehen gehabt haben oder Vorteil in einer Streitfrage. Meinetwegen, sie konnten sich durchsetzen in irgendeiner Streitfrage, was die Gemeinde entscheiden musste. Und eitle Ehre, das ist ja das Selbstbewusstsein, das ist das Ansehen. Und hier könnten wir wieder die Frage stellen, wenn eitle Ehre und wenn Eigennutz Motivation des Handelns ist, warum schadet das denn dann der Einheit? Also es geht ja um die Einheit, die fehlt in der Gemeinde zum Teil, stattdessen ist Zwietracht und dann nennt er die negativen Punkte, die in der Gemeinde vorhanden sind, nämlich Eigennutz und eitle Ehre. Warum verhindern denn Eigennutz und eitle Ehre diese Einheit, diese geistliche Einheit? Das wäre ja auch wieder ein Punkt, wo wir jetzt gefragt sind für unsere Situation, die wir in der Gemeinde haben. Und jetzt müssen wir begreifen, warum ist das ein Problem? Ja. Ja. Ja, es geht um meine Ehre. Und da ja jeder seine eigene Ehre hat, ist dadurch die Einheit verloren. Also das heißt, wenn wir alle an einer Sache kämpfen, wir haben ein Ziel vor Augen und darauf wollen wir uns prägen lassen, ja, dann verbindet uns das. Meinetwegen, wir sind alle Fan von einem Fußballverein. Dann verbindet uns das. Wenn jeder Fan von einem anderen Fußballverein ist und ihr wollt über Fußball diskutieren, dann gibt es wahrscheinlich Probleme. Und so ähnlich auch hier. Das heißt, wenn jeder an sich selbst, also seine Sachen in den Mittelpunkt stellt, dann muss es Zwietracht geben in der Gemeinde. Ja. Hattest du nicht was gesagt? Wollte ich sagen? Anke? Ach so. Okay. Ja, dann noch was? Ja, wir könnten sagen auch einfach, weil es ungeistlich ist, ne? Selbstsucht ist ja immer ungeistlich. Dann, was ungeistlich ist, führt zu Sünde. Sünde belastet die Gemeinschaft, also auch da negativ. Gut, dann nennt er in Vers 3 auch noch wieder das Gegenstück dazu. Sondern Demut soll einer den anderen höher achten als sich selbst. Hier ist eine Eigenschaft, die ja Jesus in ganz besonderer Weise gehabt hat. Eben die persönlichen Interessen zurückzustellen. Einer soll den anderen höher achten, natürlich insbesondere sollten wir Gott höher achten. Ich denke da an Johannes den Täufer, der dann ja sagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist sozusagen so eine Grundüberzeugung, die dahinter steckt. Hier den anderen Geschwistern in der Gemeinde gegenüber, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Aber natürlich insbesondere auch natürlich in der Beziehung Gott gegenüber. Ich stelle mich Gott, ich stelle mich Jesus bewusst zurück. Ich denke nicht nur danach, wo kann mir Jesus helfen, wo sehe ich ein, was er von mir fordert, sondern ich ordne mich ihm prinzipiell unter. Also einer achtet den anderen in Demut höher als mich selbst. Demut heißt ja durchaus realistisch von sich selbst denken, auch die eigenen Schwächen und Grenzen, die eigene Schlechtigkeit wahrnehmen. Wenn ich das nämlich tue, dann verurteile ich auch andere nicht so schnell. Wenn ich ein perfektes Bild von mir habe, ich bin ja perfekt, ich bin fehlerlos, ich habe die Bibel total begriffen und den Glauben auch, dann bin ich sehr viel schneller streng mit anderen, vielleicht auch ungerecht streng mit anderen, versuche meinen Maßstab auf die anderen anzuwenden, wenn ich hingegen realistisch sehe, dass ich doch auch noch mit Sünde zu kämpfen habe, dass ich auch nicht immer gehorsam bin, wie Jesus das eigentlich will, Das ist eben so ein Zeichen der Demut. Also Demut, wir sprechen ja auch von demütigen. Ich demütige einen anderen oder ich demütige mich selbst. Und damit ist gemeint, realistisch von mir denken. Also, und dann kann ich eben auch dem, kann ich auch anderen, andere höher achten. Das fördert die Einheit. Ich bin realistisch mit meinen Schwächen. Ich sehe auch, dass ich den anderen brauche, wenn ich demütig bin. Wenn ich meine, ich schaffe die Sachen doch alle selbst. Vielleicht sogar noch besser als die anderen. Wenn ich jetzt in der Gemeinde nur zu bestimmen hätte, dann würde ja alles laufen. Dann würde es nicht so viele Diskussionen geben. Dann wäre die Kinderstunde besser, die Predigt besser und alles andere auch. Wenn ich demütig hingegen meine eigenen Schwächen und Fehler sehe und merke, dass ich den anderen brauche, dass der ja auch Eigenschaften von Gott hat, dass der auch von Gott geliebt ist, dann ist die Einheit viel besser machbar. Dann sehe ich nämlich nicht nur die Probleme, die der andere mir bereitet, sondern sehe auch das, was der Gemeinschaft und mir selbst dient. Ich erkenne dann auch, wenn ich demütig bin, dass wir alle zusammengehören. Weil Paulus das ja auch selbst so schreibt in der Bibel. Ich habe das erwähnt, 1. Korintherbrief, wir sind alle Glieder an einem Organismus. Und dass es Zwietracht in der Gemeinde gibt, das ist, glaube ich, kaum zu vermeiden. Das liegt einfach daran, weil da, wo wir als Christen zusammen sind, da ist uns ja die Sache des Glaubens unheimlich wichtig. Und Sachen, die einem Menschen unheimlich wichtig sind, da beharrt man eben auch drauf. Da kann man nicht sagen, das ist irgendeine Nebensache. Und gerade wenn uns der Glaube so immens wichtig ist und jemand anders hat eine total andere Lehrbetonung oder eine andere Erkenntnis oder sonst etwas, dann haben wir den Eindruck, das kann man nicht einfach so stehen lassen. Also dass es Auseinandersetzungen gibt, dass wir uns auch über solche Sachen streiten, wird in der Gemeinde immer viel, viel eher der Fall sein, als man im Schützenverein. Im Schützenverein, ob du dieses Bier trinkst oder jenes Bier oder ob du da tanzt oder Schützenzelt so ist oder so, da kann man sich auch drüber streiten, aber letztendlich wird das nicht das Leben durcheinander bringen. Also betrunken wird man vom einen Bier und vom anderen auch und das Schütz, die Musik, die kann auch mal da wechseln oder mal dort wechseln. Na klar, da streiten sich diese Leute auch, aber bei uns ist das ja viel tiefer gehender. Wir gehen davon aus, dass was wir in der Bibel erkannt haben, ist die Grundlage unseres gesamten Lebens und zwar nicht nur auf der Erde, sondern in der ganzen Ewigkeit. Auch unsere Verhaltensmuster hängen nicht nur daran, ob es dir gefällt oder nicht, sondern Gott will das oder Gott will es nicht. Und deshalb wird es immer Auseinandersetzungen geben, aber wir müssen dann uns immer wieder unter Gott stellen und sehen, wo sind diese Auseinandersetzungen gar nicht von der Bibel notwendig, sondern nur auf unsere Erkenntnis, unsere Überzeugungen zurückzuführen. Dann Vers 4 wird es noch weiter ausgeführt, und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Hier zuerst nicht meine Frage, was bringt mir die Gemeinde, sondern wir könnten sagen, was kann ich dazu beitragen, dass der andere vorankommt. Eine grundsätzlich andere Sichtweise, als wir sie heute häufig haben. Ihr kennt das vielleicht auch, es gibt ja so Personen, die dann so Gemeindehopping betreiben. Nicht? Also von einer Gemeinde zur nächsten, immer wo passt es mir, wo bekomme ich was mit, wo läuft etwas. Und wenn da keine Action ist und bei den anderen halt der Gottesdienst noch etwas flockiger ist und noch etwas mehr Anbetungszeit und vielleicht der Prediger noch etwas besser spricht oder der Kaffee besser ist nach dem Gottesdienst, dann gehe ich dahin. Das ist natürlich eine ganz andere Motivation, die stellt ja sozusagen die Sache von den Füßen auf den Kopf. Die Motivation von uns sollte zuerst sein, wo kann ich dem anderen helfen? Braucht mich Gott in dieser Gemeinde und an dieser Stelle? Was kann ich auch dazu tun im Gottesdienst, dass der andere bereichert wird? Nicht nur, dass ich darauf achte, ach, die Predigt hat mich nicht angesprochen, nachher ist keiner auf mich zugekommen, um mit mir zu reden. Das ist dann hier wieder diese Eigensüchtige, die wird eher zu Streit und Zwietracht führen. Sondern die Umgekehrte, ich gehe hinein, bin vielleicht jetzt nicht angesprochen, da überlege ich mir, ja, wie kann ich denn die Geschwister da ermutigen noch? Wo ist denn vielleicht einer, der mal braucht, dass ihm jemand zuhört oder für ihn betet oder so etwas? Das ist ja hier, ich achte auf das, was dem anderen dient, übersetzt das Luther. Und wir müssen ja deutlich darauf achten, das heißt nicht, jeder mischt sich in die Angelegenheiten des anderen. Das steht auch nicht, ich überlege mir, was der andere tun müsste. Das nicht. Wenn die Bibel darüber spricht, was wir tun sollen, dann wendet sie sich immer an uns selbst. Also pack dich da an deinen eigenen Ohren, an deine eigene Nase, wenn was wir tun sollen. Hier geht es darum, dass wir für den anderen sorgen sollen, dass es ihm gut geht. Beispielsweise Stellung zwischen Mann und Frau, nicht? Epheserbrief. Da steht ja nicht, du Mann, sorge dafür, dass deine Frau sich unterordnet. Oder da steht nicht, du Frau, sorge dafür, dass dein Mann auch gut für die Familie da ist. Nein, gar nicht. Sondern da steht, du Mann, liebe deine Frau wie Christus die Gemeinde und du Frau, ordne dich deinem Mann unter. Und wenn der Mann oder die Frau das nicht tut, ist der andere von seinen Pflichten nicht entbunden. Und genauso hier betrifft es die Gemeinde, da bist du nur herausgefordert. Sorgst du dafür, dass es den anderen gut geht? Jetzt kannst du mir recht sagen, ja, die anderen sorgen doch auch nicht dafür, dass es mir gut geht. Ja, das ist nicht deine Verantwortung. Das ist ja Gottes, da werden sie Gott mal vor Verantwortung gezogen werden. Unsere ist nur, ich sorge dafür, nicht den anderen zurechtzustutzen, ich sorge nicht dafür, dass der andere erkennt, was er tun muss, sondern den Teil, den ich dazu beitragen kann, dass er die Liebe Gottes erfährt, Vergebung Gottes erfährt, ermutigt wird, was weiß ich. Also solche Sachen. Und jetzt kommt das Beispiel Jesu, was als Vorbild genommen wird. Und an dieser Stelle, wie wahrscheinlich an kaum einer anderen, erklärt Paulus, was für ihn die Hauptsache des Kommens Jesus auf die Erde ist. Also an vielen anderen Stellen redet er ja über Gesetz und Gnade und so etwas. Hier steht etwas ganz anderes im Mittelpunkt. Nämlich diese totale Demut Jesu. Und die will er ja den Philippern vor Augen stellen und sagt, ihr wollt Christen sein. Ihr sagt, Jesus ist euer Herr. Dann handelt doch auch so, wie Jesus gehandelt hat. Das wäre ungefähr so, als wenn du sagst, ich habe ein Idol. Den finde ich ganz toll und der ist überhaupt in allen Dingen super. Und dann schaue ich in deinem Leben und deinem Reden und du bist nirgends so wie diese Person. Du willst es auch gar nicht sein, scheinbar. Dann würde man sagen, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwie ist der entweder nicht Fan oder er findet ihn trotzdem nicht toll, sonst würde der ja das so tun. Wahrscheinlich, wenn ihr ein paar Teenager habt, so Teenager tendieren ja immer eher noch dazu, sich irgendwelche Fans zu suchen, nicht Fans zu suchen, irgendwelche Idole zu suchen. Und dann merkt man das, entweder sind dann Poster in dem Zimmer nicht, von dieser Person oder Unterschriften werden dann gesammelt oder in Zeitschriften gesucht, was macht denn diese Person XY? Und plötzlich übernehmen die auch die Meinung dieser Leute. Und so ähnlich sollten wir jetzt ja Fan von Jesus sein, so argumentiert er da. Und dann sagt er, dann seid auch so wie Jesus, nehmt euch das zum Vorbild. Ich lese gerade mal die Verse 5 bis 11. So seid nun unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, so Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass im Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Grundgedanke, Jesus war ja noch viel mehr als wir, der hätte sich noch viel mehr was einbilden können auf seine Stelle, denn er war Gott. Jetzt hat er seine Position, die er als Gott gehabt hat, da war er so demütig und so von Liebe zu uns durchdrungen, dass er das alles aufgegeben hat. Und hinterher kam heraus, dass er seine besondere Stellung, nämlich als Herr aller Herren, Könige aller Könige, gerade dadurch bekommen hat, dass er sich erniedrigt hat. Und hier merken wir, ist eine Argumentation, die unserem Empfinden vollkommen entgegenspricht. Denn bei uns in der Welt kommt der groß raus, der sich auch entsprechend präsentiert. Der sich durchsetzt, der seine Ellenbogen gebraucht, der die günstigen Situationen ausnutzt. Hier bei Gott ist es genau das Gegenteil, scheinbar. Jesus hatte diese Stellung schon inne. Er war Gott im Himmel, in der Ewigkeit, in aller Herrschaft. Er musste nur mit den Fingern schnipsen oder mit den Augen zwinkern und schon geschah, was in der Welt ein neuer Stern entstand oder einer ging unter oder sonst irgendwas. Und das hat er alles aufgegeben, total gedemütigt, um uns als Menschen zu dienen. Und das soll uns als Vorbild dienen. Das soll gesagt werden, du kannst ja nie so viel verlieren, wie Jesus verloren hat. Aber trotzdem sollst du deine eigenen Interessen und das, was du selbst positiv leistest, sogar das, was du hast, nicht nur das, was du einbildest. Also selbst da, wo du besonders geistlich bist, sollst du auch in Demut das zurückstellen, um den anderen zu dienen. Das soll uns ja hier vor Augen geführt werden. Also wie Christus gesinnt sein. Nämlich nicht zum eigenen Vorteil zu leben, nicht für eigene Ziele zu leben, sondern zuerst nach dem Plan Gottes zu fragen. Die Frage nach dem Willen Gottes taucht ja viel stärker auf, wahrscheinlich noch, als bei euch, bei Jugendlichen. Junge Leute, ich erlebe das ja auch bei Bibelschülern, da ist ganz stark die Frage nach dem Willen Gottes. Warum? Weil ja auch noch viel mehr Lebensentscheidungen getroffen werden müssen. Wen heirate ich, welchen Beruf wähle ich, wo ziehe ich hin und all solche Sachen. Das ist bei meisten von euch ja schon geregelt. Trotzdem sollten wir diese Frage, was ist der Wille Gottes, nicht ad acta legen. Denn wenn hier steht, seid so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht, hier sind ja Erwachsene angesprochen, die in der Gemeinde sind, hier müsste also wieder neu die Frage stellen, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und zwar konkret im Handeln. Und die sollten wir uns durchaus auch stellen. Und das ist unabhängig vom Alter. Wenn dann steht, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht, nun, der Gemeinschaft in Christus könnte heißen, Ich persönlich bin in Christus. Und jetzt muss ich sagen, was entspricht denn einem Leben in enger Gemeinschaft mit Jesus? Da müsste ich sagen, wenn ich in enger Gemeinschaft mit Jesus bin, ich kann nur eins mit ihm sein, wenn ich ihm ähnlich werde. Wir könnten auch sagen, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Hier ist die Gemeinschaft in Christus in der Gemeinde gemeint. Also ihr habt die Gemeinschaft in Christus, in der Gemeinde. Dazu will er sie auch ermahnen. Und das wäre ebenfalls bestimmte Kriterien, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen werden. Also Kennzeichen der Gemeinschaft ist diese selbstlose Vergebung. Wir sind in eine Familie hineingeboren, in die uns Gott hineingestellt hat. Also gesinnt sein wie Christus. Wir finden das auch im 2. Korinther 8, Vers 9. Ein bisschen vorher, da schreibt Paulus nämlich ebenfalls über dasselbe Thema. 8, Vers 9, 2. Korinther 8, Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Ganz bekannter Vers. Und hier schreibt er in einem Vers nochmal das, was er hier ausführlich beschreibt. Wir werden erst reich, wir bekommen überhaupt erst Bedeutung für unser Leben und für Gott dadurch, dass Jesus arm geworden ist, auf alles verzichtet hat. Und das ist hier Vorbild. Genauso sollst du es auch machen. Werde du erst einmal arm, werd du erst einmal aller Knecht in der Gemeinde, in der Familie und dann wird es den anderen besser gehen, die werden vorankommen und du selbst wirst schließlich von Gott erhöht. Du musst dich nicht selbst erhöhen, Gott wird es tun. So wie bei Jesus. Er hat sich erniedrigt, er ist dann sogar gestorben, er ist als Verbrecher am Kreuz hingerichtet worden und Gott hat ihn dann erhöht und auf diese Stellung gebracht. Und hier eben, wenn er schon euer Chef ist, dann sollt ihr auch so leben. Wenn er schon euer Idol ist, dann sollt ihr auch so leben, wie er das gemacht hat. Das, was wir hier in dem folgenden Jahr sehen, wenn ich es mal so noch einen Grundgedanken dabei nenne, ehe ich auf die Einzelheiten eingehe, dann wird uns Jesus ja vorgestellt, einerseits als Gott, denn hier steht ja, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, wir lesen auch Vers 6, er, der in göttlicher Gestalt war, das heißt, er war Gott, und nachher steht, er war Mensch. Hier finden wir auch eine der zentralen Stellen bei den Briefen des Paulus, in denen Jesus uns vorgestellt wird als ganzer Mensch und ganzer Gott, und zwar unmittelbar nebeneinander. Es werden sogar dieselben Begriffe gebraucht. Wenn ihr mal darauf achtet, da wird nämlich gesagt, der göttliche Gestalt hatte und hinterher wird von seiner menschlichen Gestalt gesprochen. Also er hat beides parallel zueinander. Und ich glaube, dass auch das nicht nur ein dogmatischer Satz ist, sondern dass das etwas ist, was uns in unserem täglichen Leben weiterhilft, wenn wir das erkennen, oder Probleme aufwirft. Wenn ich nämlich Jesus nur als Gott sehe, so wie er das ja ursprünglich war, dann wird er in weiter Entfernung gerückt sein. Es gibt Gemeinden, in denen Jesus sehr stark als Gott angesehen wird und meistens gibt es dadurch eine große Distanz zu Gott. Der ist so weit von mir entfernt, weil ich ja nicht Gott bin. Und dann spüre ich auch insbesondere seine Heiligkeit viel stärker in meinem Leben, fühle mich unwürdig ihm gegenüber, traue mir vielleicht nicht einmal, mich ihm zuzuwenden. Das ist ja ganz stark im Katholizismus, wo man dann eben sich in den Gebeten nicht an Jesus oder Gott wendet, weil der ja so heilig ist, sondern an Maria, weil die ist ja dann wieder menschlicher, nicht? Und das ist eine Mutter und eine Frau und sowieso, die wird dann ein gutes Wort bei Gott einlegen. Also wir müssen Jesus sicherlich als Gott ansehen, das ist die eine Sache, aber eben auch als Mensch. Also wer zu stark die Göttlichkeit betont, verliert die Nähe, diese Vertrauenswürdigkeit, die Jesus zu uns hat. Wer Jesus zu stark als Gott sieht, ja, dann könnten wir auch den Eindruck erwinken, das ist ja alles nur Theater, was er hier auf der Erde gespielt hat. Da hat er hier auf der Erde gelebt, war krank, wurde angefochten, wurde selbst getötet, aber das war ja alles nur Theater. Er war ja total Gott. Er hat ja sofort gewusst, wo es rauf hinausläuft. Als Gott schaltet er die Schmerzen gerade mal aus und so, dann ist er uns noch viel, viel weiter entfernt. Wir können, er kann uns nicht verstehen, wir können ihn nicht verstehen, wenn wir ihn zu stark als Gott sehen. Also diese große Entfernung. Auf der anderen Seite, wenn wir ihn nur als Mensch sehen, dann ist er zwar unser Kumpel vielleicht, mit dem wir gut sprechen können, aber einer, der uns letztendlich nicht weiterhelfen kann. Denn wenn er nur Mensch ist und in allen Punkten Mensch gewesen wäre, wie wir, der Hebräerbrief sagt es ja, aber dann eben ohne Sünde. Naja, und wir können auch nicht einfach beim Sturm auftreten und sagen, Sturm, stopp, oder Regen, stopp, nicht? Oder sonst irgendwas, was uns gerade gefällt, und dann passiert das. Wir können auch nicht bei einer Krankheit einfach sagen, Krebs, zack, stopp, jetzt vorbei, Jesus konnte das. Hier merken wir, er war eben Mensch, deshalb versteht er uns, wie wir empfinden zu jeder Situation unseres Lebens. Es gibt keine Situation, in der wir leiden, in der wir uns einsam fühlen, die Jesus nicht nachempfinden könnte, weil er total Mensch war. Das ist diese Seite, die wir verlieren, wenn wir die Göttlichkeit betonen. Aber wenn wir die Menschlichkeit betonen, verlieren wir die. Dann nur ein Mensch, der kann uns nicht weiterhelfen. Und nur ein Mensch kann uns auch nicht erretten. Denn wenn irgendein Mensch für uns sterben würde, würden wir noch lange nicht zu Gott kommen, gäbe es keine Sündenvergebung. Sondern das ist gerade nötig, dass da Gott für uns stirbt, in seiner Allmacht. Und deshalb, er kann unsere Probleme lösen, unser größtes Problem, vor allem auch unsere Sünde, nur dann, wenn er wirklich Gott ist. Also hier merken wir, dieser Satz ist nicht nur ein theologischer Satz, der hat Auswirkungen in unserem Alltagsleben und unserer Alltagspraxis mit Gott. Da brauchen wir beides, also ganzer Gott und ganzer Mensch. Und wir werden wahrscheinlich morgen dort da weitergehen. Ich will nur noch diesen Satz, diese Vers in 6 ein bisschen uns vor Augen führen. Da habe ich ja schon erwähnt, er, der in göttlicher Gestalt war. Also das betrifft jetzt die Zeit vor seiner irdischen Geburt. Jetzt müssen wir wissen, dass es im Griechischen zwei verschiedene Begriffe für Gestalt gibt. Das eine ist nämlich Morphe und das meint die eigentliche Realität, die unveränderliche Gestalt einer Person. Und dann gibt es das andere, das nämlich Schema, das griechische Wort Schema, das heißt die äußere Form, die sich von Zeit zu Zeit verändern kann. Wenn man einen Menschen bezeichnen würde, das ist seine Morphe, dann ist das so seine Persönlichkeit. Also wenn ihr jetzt mal zurückschaut, eure Persönlichkeit war prinzipiell dieselbe vor 10 Jahren als heute. Das ist ja die Identität, die ihr habt. Das ist ja auch das, was wir erfahren, wir werden älter und immer noch, wir fühlen uns gleich wie vorher. Das, was dazukommt, sind Erfahrungen, sind Entscheidungen, die wir getroffen haben, solche Dinge. Und die werden eher als Schema bezeichnet. Oder unser Aussehen. Natürlich siehst du heute anders aus als vor 20 Jahren. Oder als Baby. Das ist das Äußere. Und hier gibt es diese beiden Begriffe. Also das eine, das Äußere, was sich verändert, und das andere, die Persönlichkeit, der Wesenskern, der gleich bleibt. Und an dieser Stelle benutzt Paulus den Begriff Morphe. Also das heißt, wenn da steht, der in göttlicher Gestalt war, diese göttliche Gestalt, Gestalt ist das Unveräußerliche. Also das heißt, Jesus war Gott, auch wenn er diese Gestalt aufgegeben hat. Er sah äußerlich anders aus. Er hatte nämlich jetzt ein anderes Schema, also so wie wir als Baby anders aussahen als Erwachsener, so sah Jesus anders aus in der göttlichen Herrlichkeit, als er auf der Erde gewesen war. Aber die Morphe, das steht hier, seine Gestalt, das ist dasselbe gewesen, nämlich die ist göttlich. Die ist göttlich, als er auf der Erde war, vorher und nachher und jetzt, wo er eben zur Rechten Gottes sitzt, sowieso auch. Und dann steht da, er hielt es nicht für einen Raub. Dieses nicht für einen Raub verhalten, das ist das griechische Wort Harpagnos. Das meint so viel wie rasch ergreifen, wegreißen, voller Hast sich an etwas festhalten. Damit ist also eher so der Handtaschenräuber gemeint. Ne? Der geht jetzt vorbei und zack, nimmt da die Sachen mit und versucht dann abzuhauen. Und hier ist die Frage, warum sagt Paulus, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein? Ich denke, einerseits hat er hier vor Augen, Jesus hatte es nicht nötig, sich selbst daran zu binden, danach zu gieren. Weil er ja sowieso Gott war für alle Ewigkeit. Er muss sich nicht etwas aneignen, wie es eben ein Räuber tut, um es dann nicht mehr loszulassen. Das andere, glaube ich, was vor Augen geführt werden soll, ist, er hielt es nicht für einen Raub. Das heißt, er klammerte sich nicht daran, dass Paulus uns hier vor Augen führen will. Eine Grundeigenschaft Gottes ist die Selbstlosigkeit. Und ein Gott, der wirklich nur auf sich ausgerichtet wäre, also von sich selbst aus, der würde wahrscheinlich jetzt eher daran festhalten, der würde auch nicht Mensch werden. Das haben wir übrigens in allen anderen Religionen. Es gibt ja keine andere Religion, in der Gott wirklich Mensch geworden ist. Es gibt mal Religionen, wo die Götter wie bei den Griechen auf der Erde erscheinen, aber nie als Menschen. Sondern als so eine Art Übermenschen, Superman, nicht? Die dann sprühen aus dem Finger mal ein paar Blitze heraus oder dann plötzlich mal, was weiß ich, fliegen sie in den Himmel, wenn es ihnen zu bunt wird oder sie haben übermenschliche Kräfte und lassen da mal eine Stadt einstürzen oder so etwas. Aber ein Gott, der wirklich Mensch wird, das haben wir nur im christlichen Glauben. Weil es eben eine besondere Eigenschaft Gottes macht. Dieser Gott, der sich ganz mit den Menschen identifiziert, der diese vollkommene Selbstlosigkeit, Demut, Liebe den Menschen gegenüber hat. Das haben wir nur im christlichen Glauben. Und das soll hier vor Augen geführt werden, gesagt, nicht wie ein Raub. Er hielt es nicht wie ein Raub. Ja. Ja. Könnten wir auch sagen, ja. Ja, vielen Dank. Das wäre noch ein dritter Aspekt, wo wir sehen, er steht ihm sowieso zu Und er hat es für alle Zeit und deshalb muss er sich nicht daran festhalten. Wenn wir das jetzt wieder übertragen, wir müssen ja jeden einzelnen Aussage jetzt übertragen auf uns, wie wir uns verhalten, dann ist gesagt, Jesus hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das könnten wir übertragen. Wir halten es nicht für einen Raub, zu Gott zu gehören oder Kinder Gottes zu sein. Jetzt heißt es ja nicht, dass wir unser Kinder Gottes sein aufgeben, aber dass wir es nicht ständig wie ein Schutzschild vor uns hertragen, wenn wir Menschen begegnen. Also das heißt jetzt nicht in einem falschen Stolz uns etwas darauf einbilden, zu sagen, jetzt ich bin Christ. Wir sollen unser Christsein bekennen. Jesus hat das ja auch getan. Ich bin von Gott und Leute auf Gott hingewiesen. Aber es ist etwas anderes, ob ich in diesem Stolz und Selbstbewusstsein auftrete, was den anderen eher erniedrigt. Meinetwegen meinem Nachbarn sage ich, ja, ich bin ja Kind Gottes und du in deiner Dreck, in dem du lebst, in deiner Sünde und so etwas. Das hilft dem anderen nicht. Jetzt heißt ja, wir kommen morgen noch drauf, erniedrigen auch nicht, dass ich so leben soll wie mein Nachbar, wenn er sich schlecht lebt. Das ja auch nicht. Das hat Jesus ja auch nicht getan. Sondern das heißt, ich begebe mich auf diese Ebene, ich verurteile ihn nicht, ich versuche ihn dabei herauszuholen, herauszuziehen. Das ist also für uns. Das andere, wenn wir sagen, nicht Gott gleich zu sein, vielleicht hat Gott dir eine ganz besondere Gabe gegeben. Was weiß ich, die Gabe besonders gut, Musik zu musizieren, zu lehren, zu, was weiß ich, zu erkennen, was die anderen Leute brauchen. Und jetzt kommt es auch darauf an, nehme ich diese Gabe, indem ich mich in den Mittelpunkt stelle, das wäre, Jesus hätte es als Raub angesehen. Oder bin ich bereit, mich da auch unterzuordnen? Wenn die Gemeindeleitung sagt, nee, jetzt ist das nicht dran, dann schweige ich. Ich versuche das so einzubringen, dass der andere sich nicht in die Ecke gedrängt fühlt. Das wäre dann ähnlich wie Jesus gesinnt sein, es nicht für einen Raub anzuhalten. Zu erhalten. Morgen werden wir uns weiter damit beschäftigen. Es geht ja noch ein bisschen weiter, wo uns Paulus beschreibt, wie Jesus gehandelt hat und wie wir dann handeln sollen. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du es nicht wie ein Raub angesehen hast, Gott gleich zu sein, sondern dass du Mensch geworden bist. Wir wollen dir wirklich dafür danken, dass du nachempfinden kannst, wie es uns geht. Vielen Dank, dass du alles so erlebt hast, wie wir das auch erleben. Und vielen Dank, dass du dir nicht zu gut vorgekommen bist, dass du nicht dich gescheut hast, mit diesem Dreck dieser Welt dich zu identifizieren. Und wir danken dir dafür, dass das so ein Ausdruck der Liebe ist, den du uns gegenüber hast. Wir möchten dich bitten, dass wir diese Liebe auch anderen Christen gegenüber haben und dass sie sich ausdrücken in konkreten Taten. Herr Jesus, wir möchten dir aber auch sagen, dass du für uns Herr bist, dass du für uns der Schöpfer bist, der Herrscher des Universums, so wie wir das hier gelesen haben. Und dass wir deshalb darauf vertrauen können, dass du all unsere Probleme lösen kannst. Vielen Dank dafür, dass du das schon getan hast mit dem Problem unserer Sünde und mit vielen, vielen anderen Dingen, wo du in unserem Leben eingegriffen hast, wo du Situationen verändert hast, Menschen verändert hast, unser Herz verändert hast, Situationen zu unseren Gunsten umgewandelt hast. Vater im Himmel, wir möchten dich auch bitten, dass du uns hilfst, so zu sein wie diese Gemeinde in Philippi, dass wir Ermahnung unter uns haben, da nicht scheuen, auch auf Dinge hinzuweisen, die falsch laufen, dass wir anderen Trost geben können in Liebe, dass wir Gemeinschaft im Geist haben, dass wir auch Barmherzigkeit üben können anderen Menschen gegenüber. Zeig du uns, wo das dran ist, mit unseren Mitteln und Kräften ganz persönlich und in der Gemeinde. Vater im Himmel, wir möchten dich auch bitten, dass du uns davor fernhältst, dass wir nur aus falscher Motivation, aus Eigennutz oder Ehre Dinge tun, sondern dass du uns hilfst, demütig zu sein. Wir möchten dich auch bitten, dass das dann Auswirkungen haben kann in unserem Denken und Handeln, dass wir nicht zuerst immer nur daran denken, was mir gut tut, was uns gut tut, sondern dass wir daran denken können, was anderen Christen gut tut, hier in der Freizeit. Und dann, wenn wir wieder zu Hause sind, in der Familie oder auch in der Gemeinde. Und gib uns Kraft dafür, von diesem Denken.